Also, was mir gefehlt hat, war wirklich diese Stimme, die mir sagt, du musst das nicht machen, um geliebt zu sein, um angenommen zu sein, um.
Hey Belinda, ich freue mich voll, dass du heute da bist beim Podcast Unverschämt Katholisch. Herzlich willkommen.
Danke, Steffi, für die Einladung.
Ich freue mich. Du bist Physiotherapeutin in Ausbildung und arbeitest unter anderem beim Café Karol. Eigentlich, das ist angegrenzt an eine Kirche hier in Wien, die neu gebaut wurde, oder?
Richtig.
Was ist denn da das Konzept?
Vom Café Karol.
Ja.
Also es ist halt ein Café in einer katholischen Gemeinde im Zentrum Johannes Paul II. Einerseits ist es einfach ein simples Café. Einfach unser
Guten
Leitspruch.
Cappuccino.
Ja, genau. Also unser Leitspruch ist so, find rest. Und es passt eigentlich ganz gut, weil man kann dort sehr gerne sehr lange bleiben und auch ein bisschen arbeiten. Und es entstehen einfach immer sehr anregende Gespräche auch unter den Gästen. Ja, und man kann direkt quasi durch den Eingang vorm Café kommt man in die Kapelle. Und das ist total schön, weil, ja, weil es einfach ein Ort ist, der auch inspirieren soll. Er ist jetzt nicht unbedingt nach außen hin katholisch, aber er hat die Möglichkeit, Leute einfach auch ja, einzuladen, die vielleicht noch nie in einer Kirche waren.
Super schön. Ja, ich bin neulich mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren und man sieht sogar von der Straße bis aufs
Ja,
Allerheiligste.
wenn
Das
man
ist
es
echt.
weiß, sieht man es. Wenn man es nicht weiß, dann gehen die Leute immer vorbei. Und
Ja,
was ist denn da hinten?
voll. Das ist echt schön. Und eben ganz neu gebaut. Das ist eigentlich krass, dass heutzutage noch eine Kirche gebaut wird. Also, das
Ja,
ist echt spannend.
total.
Eine total junge Gemeinde. Also, total mitten in Wien.
Richtig.
Richtig schön. Ich muss sagen, ich freue mich voll, dass du heute da bist, weil deine Geschichte ist eine, die ich sehr bewegend finde und ich bin dir irgendwie total dankbar, dass du offen bist, sie zu teilen. Du hast viel erlebt mit Jesus gemeinsam, viel Freiheit erfahren und ja, dein Leben wurde so ja, sehr verändert durch
Ja.
diesen Glauben und diesen Jesus, den wir da anbeten. Bevor wir aber in diese tolle Story einsteigen, habe ich immer so ein paar Fun-Fragen.
Okay.
Also erstens, weil du in einem Café arbeitest, muss ich dich natürlich fragen, was ist dein Go-to-Coffee-Order?
Yes. Flat White.
Okay, nice. Und wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du? Und warum?
Ich glaube, ich wäre eine Ente. Das ist sehr lustig, über heute Enten sagt man.
So cool. Also, das sind,
Ja,
ja.
weil die leben im Wasser und die mag sehr gerne Wasser
Ah,
und sie sind sehr süß.
das stimmt.
Ja.
Grund genug, eine Ente sein zu wollen. Weißt du, was ich noch für eine lustige Frage gefunden habe? Weil normalerweise stelle ich nur diese Tierfrage, aber ich fand diese Frage sehr lustig. Ich stelle sie dir jetzt. Wenn du so ein Geschäft wärst, so ein Fachhandel von irgendwas,
Ja.
was für ein Geschäft wärst du?
Ah, coole Frage. Ich wäre ein Vintage-Laden für Kleidung und vielleicht Möbel.
Nice. Ist es so dein Go-to-Shopping-Place auch so, wenn du
Ja,
shoppst du gerne
schon.
Vintage?
Ja, Vintage oder einfach
Secondhand.
Secondhand.
Ja, voll cool. Du bist doch immer sehr cool angezogen. Kann ich bestätigen. Ja, also Belinda, wir steigen direkt rein, weil ich glaube, diese Geschichte deines Lebens, da wird eine Stunde nicht genug sein eigentlich. Kannst du uns mal in die Anfänge mit reinnehmen? Also, wo bist du groß geworden? Wie bist du geprägt worden? Was ist so dein Hintergrund, dein Background?
Also ich bin am Land in Kärnten groß geworden. Wird man wahrscheinlich auch ein bisschen hören
Ja.
an meinem Dialekt. Also ja. Genau, ich bin eben in einer christlichen Familie aufgewachsen, die so in einer Freikirche sich quasi bekehrt hat und dort auch mehr oder weniger aktiv waren. Genau, nicht zu allen Seiten meiner Kindheit, aber so zum Großteil. Genau.
Also ihr habt als Familie schon auch so gebetet oder, keine Ahnung, Weihnachten gefeiert und
Ja,
Ostern
genau.
gefeiert.
Ja, schon,
Ja.
schon.
Und haben dich deine Eltern auch so betend beigebracht, oder?
Also was ich mir erinnere, ist, dass wir zwei Gebete immer gebetet haben beim Einschlafen. Entweder das Vaterunser oder das Gebet, vielleicht kann ich es noch richtig, müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu und dann geht es irgendwie, ich weiß immer, wie es weitergeht. So,
Ja, ich
aber
habe
das,
das auch schon mal
kennst du das?
gehört. Ja.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, wie es weitergeht. Aber sicher wissen einige, die es jetzt hören, wie es weitergeht. Wir können es nachschauen. Das heißt, du hast eigentlich schon einen positiven Zugang zu jetzt Glauben gehabt, oder?
Total. Also ich habe, also bis ich tatsächlich 19 war, ich habe nie gezweifelt, dass Gott existiert. Ich habe auch, ich weiß noch, ich war irgendwie 4 oder 5 oder ganz jung, und ich habe immer meinen Papa gefragt, aber wie ich wollte immer das Universum verstehen. Wie kann es sein, dass das unendlich ist?
Und lustig, unendlich ich auch. Ja,
ja. Und ich habe nie eine zufriedenstellende Antwort bekommen.
Ja, spannend.
Aber ich habe nie an Gott gezweifelt in der Hinsicht, gar nicht. Aber ich habe immer, auch in meiner Jugend, ich habe verstanden, wer Jesus ist, und die Wahrheit, dass ich wusste, jeder muss Jesus kennenlernen, auch meine Schulfreunde.
Ja.
Aber ich habe, bis ich 19 war, Jesus nicht wirklich persönlich erlebt.
Hast du dann auch für diese Fragen, also wenn du sagst, okay, das, was bedeutet das Evangelium, das Universum ist unendlich, hast du dich dann auch, keine Ahnung, da recherchiert oder so, einfach, oder einfach viel mit deinem Vater auch gesprochen? Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, viel mit meinem Papi, den ausgequetscht, weil der war so, oder ist so wissenschaftlicher Background und so Luft- und Raumfahrttechniker. Und ja. Ich so, was ist da eigentlich?
Nicht wirklich. Also ich wollte es halt als Kleinkind wissen, aber dann hat mir die Frage eigentlich nicht mehr beschäftigt.
Okay. Das heißt, bis 19 warst du so dabei, überzeugt, aber du hattest keine persönliche Erfahrung.
Ja, also natürlich, wie war im Lobpreis, habe ich schon irgendwie so emotionale Erfahrungen gemacht, so wie das manche kennen. So Lobpreis ist immer was sehr mit Gefühlen und so. Oder kann sein. Das war, ja, eigentlich immer, wenn ich im Gottesdienst war, aber wo ich dann so 16, 17 war, bin ich nicht mehr in Gottesdienst gegangen. Und dann habe ich die Erfahrungen auch nicht mehr wirklich gehabt.
Hat es einen Grund gehabt, dass du dann nicht mehr gegangen bist in den Gottesdienst?
Ja, tatsächlich. Ich bin nicht mehr in Gottesdienst gegangen. Also ein Thema, das auch in meiner Gemeinde damals in der Jugend und so behandelt wurde, war natürlich so Sexualität und dass wir uns irgendwie bis zur Ehe aufbewahren wollen. Und das war mir schon wichtig, weil ich habe irgendwie gedacht, macht Sinn. Ich habe es persönlich, also ich habe nicht verstanden, was es wirklich so mit meinem Herzen macht oder über mein Herz aussagt. Aber es hat Sinn für mich gemacht und ich wollte es dann richtig machen. Und ich habe dann einen ersten Freund gehabt mit 16. Und das hat eh nur so ein halbes Jahr gedauert, so die erste Beziehung, das ist meistens sowas zu ernst ist. Und da war mir das auch wichtig, dass der das respektiert. Und er hatte auch gesagt, er respektiert das und so. Und dann ging die Beziehung auseinander. Also, und dann habe ich halt erfahren, dass er mit irgendeiner anderen dann quasi sein erstes Mal gehabt hat.
Und dann, danach.
Genau, okay. Genau. Und obwohl wir eh nicht mehr zusammen waren und das mir eigentlich eh nichts mehr oder weniger angeht, hat das irgendwie so dieses Vertrauen in mir gebrochen, weil mir war das irgendwie anscheinend nicht nur wichtig, dass er das für mich machen würde, sondern dass es für ihn auch seine Überzeugung ist. Und das war halt seine Überzeugung nicht. Und ich glaube ja, dass das einfach so mein Vertrauen erstens mal in die Männer gebrochen hat. Gibt es überhaupt einen Mann jemals, der mich mit dem annehmen würde? Und daran habe ich gezweifelt. Und dann bin ich irgendwie nicht mehr in den Gottesdienst und ja, habe halt irgendwie geglaubt, okay, dann muss ich halt so leben, wie es halt jeder andere lebt, so in meiner Schulumgebung und so und unter den Freunden. Weil das andere funktioniert nicht, also muss wohl das dann funktionieren und richtig sein.
Ich finde es voll spannend, weil ich bin ja nicht christlich jetzt so, also aufgewachsen, hätte das jetzt nicht gewusst, dass man wartet zur Ehe, hätte ich nie gehört davor. Aber trotzdem mit 15 auch, ich hatte da auch so meinen ersten Freund und für mich war das auch quasi so ganz klar, dass das halt das ist, was man machen muss. So. Also für mich war lustigerweise zum Beispiel gar nicht im Raum, dass man das ja nicht machen könnte, also dass man diese Freiheit hat, zu warten. Also das war für mich einfach so, okay, alle machen das, ich muss das jetzt auch machen. Mir war so gar nicht am Schirm, dass man auch sagen kann, eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht. Also so, mir fehlte die Freiheit, so, ich muss nicht, wenn ich nicht will, so irgendwie. Ich war so in dieser, alle meine Freundinnen machen das jetzt, es ist ganz normal und bin eh schon spät quasi oder so.
Aber das ist spannend, dass du sagst, weil tatsächlich habe ich ab dem Zeitpunkt auch geglaubt, ich muss. Weil das der einzige, anscheinend, oder so habe ich es dann zumindest verstanden, der einzige Weg ist, Aufmerksamkeit und am Ende Liebe auch zu bekommen.
Ja.
Ja.
Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, du hast gemerkt, du wolltest, dass er das auch für sich möchte. Mhm. Ich hätte jetzt nämlich zuerst die Annahme gehabt, dass die Verletzung vielleicht ist, boah, ich war nicht genug und jetzt hat es sich, also so, ich glaube, das kenne ich von mir, mhm, so, weißt du, so dieses, ich glaube, ich hätte mir vielleicht da gedacht, ja, das hat nicht gereicht, er braucht mehr und eine andere gibt ihm das jetzt irgendwie so. Aber ich finde es spannend, dass du auch so irgendwie sagst, eigentlich will ich, dass er versteht, dass es für ihn vielleicht auch gut wäre oder schön wäre oder dass er das nachvollziehen kann irgendwie und diese Ansicht auch teilt, oder?
Ja, voll. Also ich hätte, glaube ich, gerne einfach dieses Vertrauen gehabt, dass es eben Männer gibt, die das auch so leben.
Ja.
Als Überzeugung.
Ja.
Also ich glaube, die Angst war, tatsächlich irgendwo vielleicht ausgenutzt zu werden, mhm, oder ich glaube, ich wollte einfach irgendwie Sicherheit haben dadurch.
Mhm.
Ja.
War spannend. Auch, ja, da, und aber die Reaktion war dann, dass du selber nicht mehr ganz sicher warst, ob das überhaupt möglich ist, ob es das gibt so.
Ja, oder? Und als zweites vielleicht, ich wollte auch meine Gefühle ein bisschen abtöten, muss ich ehrlich sagen.
Mm.
Also ich konnte emotional eigentlich nicht einordnen, was allgemein mein Inneres, also ich war allgemein als Jugendlicher, ich war sehr eher zurückhaltend, ist das falsche Wort, aber ich war schon unsicher,
mhm,
und eigentlich habe ich allgemein mit Vertrauen sehr gekämpft.
Mhm.
Und ich glaube, für mich war es so ein, ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Emotionen anfange, auch in dieser ersten Beziehung, die ich damals beendet, weil ich war irgendwie überfordert auch mit der ganzen Aufmerksamkeit, die er mir geschenkt hat. Ich habe das so gar nicht gekannt von zu Hause. Also für mich war das dann so, okay, jetzt kriege ich so viel Aufmerksamkeit und ich kann das nicht und ich muss das von mir weg. Ich brauche meinen Space. Ja, so.
Ja.
Und ich glaube, ich wollte schon fähig sein zu Beziehung.
Mhm.
Und weil ich das irgendwie nicht gelernt habe, nicht diese Hilfe gehabt habe, diesen inneren Prozess da, durch den inneren Prozess zu gehen,
mhm,
um dann einfach, sagen wir mal, beziehungsfähiger zu sein. Also am Ende, sagen wir mal, wahrscheinlich zuerst mit mir und mit meinen Emotionen mir auseinanderzusetzen und dann quasi in Beziehung zu gehen. Dann habe ich halt das über diesen Weg gemacht, den man halt sieht, wo man Anleitung kriegt und was man halt mitkriegt oder was ich mitkriegt habe zu meiner Zeit, ist halt alles, was irgendwie mit Sex oder Intimität zu tun hat. Das sind die Dinge, über die viel geredet wurde, unter den Freunden und was man so mitkriegt in der Schule. Und ich glaube, dann habe ich gehabt, okay, wenn ich diesen Weg dann gehe, weil ich sehe, wie es andere machen, dann ahme ich dem nach, dann werde ich vielleicht beziehungsfähiger, ohne zu wissen, dass das eigentlich gar nicht das ist, was wirkliche Beziehungsfähigkeit ausmacht.
Krass. Das heißt, da warst du jetzt so 16, gell?
Ja, 16, 17.
16, 17. Mhm. Das heißt, das war, kann man jetzt vielleicht so sagen, so ein bisschen ein Richtungswechsel, der dann passiert ist. Mhm. So, du hast dann mal einen anderen Weg wie so ausprobiert,
ja,
oder?
Ja.
Und wie war das dann für dich? Wie hast du das erlebt, die Zeit?
Sehr schwierig.
Mhm.
Also ich weiß, dass ich eigentlich sehr verletzt war und gar keine Freiheit gehabt habe. Also ich habe das gar nicht, also ich wollte das wollen,
mhm,
und habe mich irgendwie dazu entschieden und all mein Mind darauf gesetzt, so der Mensch zu werden, wie ich geglaubt habe, wie ich sein muss, dass ich gut bin, dass ich mich so sehr eigentlich verändert habe.
Mhm.
Und auch sogar gute Freunde dann schon gemeint haben, irgendwie, du bist auch nicht mehr ganz du selber.
Krass.
Und auch Familienmitglieder und so haben das erwähnt und die wollte es halt gar nicht wissen und habe die alle irgendwie, ja, habe mich da von dem sehr distanziert dann.
Krass. Aber hattest du dann Beziehungen? Also hat das dann zumindest dieses Ziel geklappt? Also in Anführungszeichen geklappt?
Also wenn man so will, tatsächlich, das, was ich angestrebt habe, hat funktioniert. Ich habe dann eben einen Freund gehabt, und mit dem habe ich dann auch mein erstes Mal gehabt. Mhm. Wohlgemerkt betrunken, weil sonst irgendwie konnte ich, also ich wollte mich so sehr dazu bringen, das zu tun, dass sie dann halt einfach das bei ihrem Festel mit Alkohol und so quasi genutzt habe.
Mhm.
Und ja, wenn man, also es ist schon sehr verletzend.
Mhm.
Einerseits zu wissen, okay, ich habe mir das selber angetan, aber andererseits auch da irgendwo muss ich mit Gnade drauf schauen, weil ich wusste es halt nicht besser. Mhm. Also was mir gefehlt hat, war wirklich diese Stimme, die mir sagt, du musst das nicht machen, um geliebt zu sein, um angenommen zu sein, um in Gemeinschaft und Beziehung zu leben. Mhm. Ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, zwar aus einer anderen Perspektive, aber ich glaube, dass genau die Stimme hätte ich eigentlich auch gerne gehört. Mhm. Ich glaube, ganz oft ist das so, ja, es ist lustig, ich finde mich wieder in deiner Geschichte, auch so dieses, wie was spielen, mhm. um etwas mhm. zu entsprechen, mhm. wo man meint, somit verdiene ich es mhm. mir jetzt mhm. irgendwie. Oder ich sehe, dass andere das so machen. Und ja, das ist irgendwie, mein Eindruck ist, dass da heute auch viel kaputt gegangen ist, auch durch so viele Filme und irgendwie mhm. Inszenierung, was wir sehen, weißt du, wie ich meine, so, wo auch schon das Bild von, was ist eine normale menschliche Begegnung, es ist kein jetzt, keine Ahnung, Big Hollywood-Dingsbums, wo jetzt das Feuerwerk, also es ist einfach erstmal auch ganz simpel, wie sich zwei Menschen begegnen irgendwie und sich lernen anzunehmen und zuzuhören und und es ist irgendwie krass, dass man da so wenig weiß, dass man erstmal sein darf. Und du hast es gerade auch erwähnt, das finde ich nämlich auch spannend, dass du erst auch lernen musstest, wie gehe ich mit mir selber um? Wie begegne ich mir selber? Wie komme ich mit meiner Emotion klar? Das ist ja dann auch nochmal ein ganzer Prozess eigentlich.
Ja.
Wie ging es dann irgendwie so weiter für dich? Also du hast gemerkt, irgendwie das, ich habe zwar jetzt vielleicht die Beziehung, ich habe dieses Erlebnis gehabt. Ich habe jetzt rausgehört, das hat sich für dich jetzt auch nicht, du hast es nicht super positiv erlebt, vielleicht ist auch nicht super schrecklich, aber es war jetzt für dich nicht so.
Ja, jetzt. Also natürlich muss man in diesem unverschämt katholischen Podcast ja schon noch dazu erwähnen, also jeder, der schon mal so intim mit jemandem war, natürlich ist es in gewisser Weise schön oder das ist ja der Sinn, also Gott hat ja die Sexualität geschaffen, um erfüllend zu sein, also wobei ich muss sagen, in dieser Beziehung war das tatsächlich nicht wirklich schön, weil es hat, das war wirklich nur so ein, ich bin mir eigentlich nichts wert und eigentlich nutzt mir der andere auch aus. Mhm. Die Beziehung war auch nicht lang, ein paar Monate. Und dann war ich wirklich in einer 3-Jahres-Beziehung mit jemandem, den ich auch sehr, sehr gern gehabt habe und der mich auch sehr gern gehabt hat. Und da war es eher so, weil, also, da war tatsächlich sehr spannend, gab es so einen Moment, wo ich mit ihm zusammengekommen bin, wo ich mir für einen Moment gedacht habe, hey, ich muss das doch jetzt gar nicht weitermachen. Aber dann war der Gedanke, naja, jetzt ist auch schon wurscht. Was wieder das ist, wo ich gerne gehabt hätte, dass mir jemand sagt, nein, weil es gibt Vergebung. Und du hast es richtig, du spürst das in dir richtig, diese für mich war das halt so, boah, wieso kostet es mich so viel Mühe, mich dem anderen hinzugeben? Natürlich, wenn es dann passiert ist, war es schön, weil natürlich habe ich den anderen irgendwo geliebt. Und für das, was es an sich war, war es ja auch schön. Aber es hat eine extreme Überwindung gekostet. Und ich habe mir gedacht, boah, wie das ist doch, keine Ahnung, wie kann jetzt Frau so zurückhaltend sein? Das braucht doch viel mehr. Warum aber? Weil dass diese Erkenntnis tief in mir war, ich bin gar nicht für das geschaffen, in diesem Rahmen, in dem ich nicht verheiratet und nicht entschieden mit der Person wirklich mein Leben zu verbringen, einfach so eine tiefe Bindung einzugehen. Also eigentlich war das schon diese Stimme in mir, die mir gesagt hat, du siehst es schon richtig, aber eben zu hören, es gibt Vergebung, du kannst neu anfangen, das hätte mir schon geholfen, ja? Vielleicht.
Ich frage mich gerade, dein Umfeld war ja christlich. Und ich denke mir, das kennen schon viele, dass sie vielleicht so groß werden in so, also ich glaube, es gibt diese zwei Welten, so meine Erfahrung, wo du merkst, wo keiner sagt, dass du es nicht machen musst, wenn du nicht willst. So also ich meine, jetzt übertrieben vielleicht, aber so, mir hat die Stimme gefehlt, okay, du musst es nicht machen. Ich habe alle gesehen, die machen es und dachte mir, das ist ganz normal, das zu machen. Und dann gibt es aber auch vielleicht Leute, die eher christlich sozialisiert sind, wo man so schon noch mitbekommt, ist nicht so gut. Also oder fast vielleicht ein negatives Bild von Sexualität bekommen. Und dann vielleicht auch so keinen positiven Zugang zu Sexualität da ist. Oder ein bisschen Angst davor. Und ich weiß es nicht genau, das ist jetzt nicht meine Prägung. Aber dein Fall ist jetzt, du hattest Stimmen um dich, die sagen, warte damit. Das ist gut, damit zu warten auf die Ehe. Mhm. Auf die Ehe. Aber was hat dir vielleicht, was wäre da gut gewesen, wenn in dem Umfeld präsent gewesen wäre? Also was kann man da auch so vielleicht mitnehmen? Oder wie würdest du jetzt wem begleiten auch? Oder weil du hattest ja offensichtlich Leute, die sagen, warte damit, das ist gut für dich.
Also,
aber
ja. Also naja, ich war zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr in der Gemeinde. Das heißt, die Leute von dort haben mir dann halt ab dem Zeitpunkt natürlich nichts mehr gesagt. Und ich war nicht... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich will niemanden angreifen, aber ich habe außerhalb, also wo ich nicht mehr in der Gemeinde war, auch niemanden gehabt, der sich dann so weit interessiert hat, mal nachzufragen, hey, kommst du mal wieder zur Jugend oder so? Mhm. Also sowas würde sicher einen Unterschied machen, wenn man weiß, hey, ich bin zum Beispiel irgendwie ein Jugendleiter oder weiß, die Person ist oft im Gottesdienst bei uns und dann kommt die einfach nicht mehr, dass man, auch wenn man, auch bei uns jetzt als Katholiken, wenn man, weil wir ja doch auch immer mal da in der Messe sind und da mal in der Messe sind und man denkt, ah, der ist eh eingebunden. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo die Person wirklich steht. Also was ich jetzt machen würde, ist echt mal nachfragen bei manchen Leuten. Vor allem, wenn ich in irgendeiner Art von Leitungsposition bin. Und einfach mal dieses Risiko eingehen. Voll. Also das. Mhm. Und ich bin zwar, ja, in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber so wie jede Familie ist halt auch unperfekt. Mhm. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein wirklich ganz positives Bild über Beziehung so mitbekommen habe. Ja, das heißt, da hat mir auch ein bisschen, also auf der einen Seite waren meine Eltern halt, haben sich einerseits nicht eingemischt. Kann man jetzt auch wieder sagen, finden wir es gut oder nicht? Ich finde es jetzt nicht so gut, also ich würde meinen Kindern, glaube ich, schon sehr bewusst auch mal Dinge sagen, in einem natürlich so in einer Art und Weise, wie es halt für Jugendliche auch irgendwie ankommt. Mhm. Weil ich glaube, dass das fehlt, also dass heutzutage glaubt man so, ja, man muss immer eingehen auf die Jugendlichen, alles, was sie machen, aber die haben keine Führung, weil das, was heutzutage, was man mitkriegt, alles auf Social Media und so weiter, das sind keine wirklichen Werte, die vermittelt werden. Und die sollten sie schon hören. Also da wäre ich voll dafür, das mehr zu machen. Ja, voll. Und also es gab schon Stimmen in meinem persönlichen Umfeld. Also es waren wenige, aber es gab sie. Und denen verdanke ich auch tatsächlich sehr, sehr viel dann noch im Laufe der Geschichte.
Ja, da kommen wir gleich weiter. Ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, das zu fragen, aber was mich noch interessieren würde, ist, hattest du Angst mit dem, was du dann gelebt hast, dich den Leuten von früher anzuvertrauen? Oder hattest du da, also ist dein Kopf einfach nicht dahin gegangen? Oder hattest du da auch so diese Sorge, boah, wenn ich jetzt das mitteile, dann werden sie mich ablehnen oder dann werden sie denken, ich bin schlecht oder?
Also ich glaube, meine allergrößte Angst war wirklich, dass mich niemand versteht, dass es lächerlich ist, quasi, weiß nicht, Sex nicht so zu wollen oder so bereit zu sein, wie man es irgendwie sollte. Davor habe ich extrem Angst gehabt, deswegen habe ich es jetzt auch nie in meinem Freundeskreis oder so angesprochen. Was eben da noch sehr interessant war, also mit dem Anvertrauen auch, also es gab in der letzten Beziehung, die ich gerade beschrieben habe, schon auch Schwierigkeiten, einfach so ganz persönliche, sage ich mal, Schamthemen, die auch meinem damaligen Freund betroffen haben. Die kann mich sehr gut erinnern, dass es so dieses war, so, ja, aber bitte erzähl das eh niemandem. So, er hat damit etwas gestruggelt, wo ich in einer sehr unangenehmen Position war, weil ich konnte ihm nicht wirklich helfen, aber ich durfte mit niemandem drüber reden. Und das zum Beispiel, das war für mich sehr schwierig, weil ich habe echt das Gefühl gehabt, hey, ich würde so gern, also mir fehlt diese Freiheit, dass ich mir Hilfe suchen kann und dass du dir vielleicht Hilfe suchen kannst. Und tatsächlich, da habe ich dann irgendwann mal doch auch mit jemandem geredet, ja, mit dem, dass sie dann halt natürlich, dass es halt für ihn nicht so toll war, dass ich darüber geredet habe, aber wo ich einfach gemerkt habe, ich bin so eingeschränkt und in so einer Zwickmühle auch. Und das hat sich nimmer gut angefühlt.
dann so ein bisschen alleine damit zu sein.
Genau. Mhm. Ja, also voll.
Aber eigentlich cool, dass du dann jemanden hattest, wo du das Gefühl hast, du kannst da jetzt hin und mit also der Person sprechen.
Ja, voll.
Also eigentlich voll, ja, voll. Voll gut.
Und das weiß ich auch noch, genau bei diesem Prozess, wie ich so überlegt habe, okay, wie findet ihr Lösung für dieses oder wie eine Lösung für dieses Problem? Und ich habe die ganze Zeit halt geglaubt, okay, die Lösung, die ich suche, muss innerhalb dieser Beziehung sein. Mhm. Weil die Option, dass diese Beziehung nicht mehr besteht, ist keine Option. Mhm. Weil man ist in dieser Beziehung, Punkt. Mhm. Und das ist eigentlich eine der größten Unfreiheiten gewesen, weil jetzt, viele Jahre später, ich bin schon lange nicht mehr in dieser Beziehung, mhm. weiß ich natürlich, dass die einzige Lösung auf das Problem ist, dass ich mich aus der Beziehung rausnehmen muss, weil ich für etwas in Verantwortung gezogen werde, für das ich nicht verantwortlich bin. Mhm. Ja.
Mhm. Du hast einfach das gar nicht als Lösung gedacht, dass es vielleicht auch sein könnte, dass das nicht passt und dass das nicht die richtige, also dass ihr nicht die richtigen Personen füreinander seid oder.
Ja, genau.
Mhm. Mhm. Was war so der Next Step in deiner Story?
Yes, ich bin dann, hab die Matura gemacht, Entschuldigung, und bin dann ins Ausland gegangen für ein Jahr. Und ich bin nach Finnland gegangen, falls das jemand kennt, Lappland. Es ist sehr, sehr, sehr ruhig und sehr wenig sehr Menschen, sehr kalt. Und ich glaube, Gott hat mich wirklich an einem Ort an einem Ort der Einsamkeit gebracht, also wo es von außen hin so still war, dass alles in mir natürlich laut wurde. Und ich habe jahrelang verdrängt, was ich eigentlich so erlebe. Mm. Und dann kam das natürlich alles hoch, was sehr, sehr gut war.
Wow.
Natürlich total
herausfordernd.
Ich habe anfangs gar nicht gewusst, was mache ich jetzt mit dem Ganzen.
Ja. Und,
aber das war echt mal Chance, dass ich überhaupt mal nachdenke, wer will ich sein?
Wow.
So. Weil natürlich, wenn man die Schule abschließt, viele der Freunde gehen weg. Es ist ja immer ein bisschen ein Neubeginn. Die meisten gehen studieren oder arbeiten. Und das war dann schon für mich so, ich habe gewusst, so jetzt kriege ich die Chance für einen Neubeginn. Mhm. Für all diese Dinge, die ich falsch gemacht habe oder wo ich einfach gesehen habe, dass ich so nicht leben möchte.
Mhm. Das ist krass, so ein bisschen eine Wüstenerfahrung eigentlich, würde mir fast
genau.
sagen können.
Ja,
so.
Würde ich auch sagen. Das passt gut.
Okay, und das war unangenehm, aber auch gut.
Mhm.
Und dann, was ist dann in dir so hochgekommen? Was hast du gemerkt? Also was für Dinge kamen dann in dir auf?
Eben zum Beispiel, dass ich Geheimnisse von Freundinnen weitererzählt habe und nicht ehrlich war manchmal zu Leuten.
Ja.
Oder Menschen verletzt habe und dass dass es der richtige Schritt wäre, Verantwortung dafür zu übernehmen.
Wow.
Und das will man nicht hören. Mm. Bis heute nicht. Ich will nicht, dass ich kann, aber es ist einfach, das gehört
so
halt dazu.
Stark, ja.
Und ich habe schon echt kurz überlegt, ich will das nicht und ich ziehe jetzt irgendwo ans andere Ende der Welt oder mache eine Weltreise und ich reiße alle meine, wie sagt man?
Die Stricke.
Genau, und beende einfach alle Beziehungen, die ich habe und genau, weil das so challenging war, zu sagen, ich gehe wirklich in Beziehung und ich stehe dafür gerade. Mhm. Aber das habe ich dann wirklich, diesen Weg bin ich mit Gott gemeinsam, also habe ich begonnen.
Wow.
Und habe entschuldigt bei manchen Leuten und auch ja, akzeptieren müssen, dass natürlich meine Taten auch Folgen gehabt haben, dass Freundschaften sich verabschieden und so weiter. Also war schon nicht so leicht.
Wow.
Mhm.
Was, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen eine Suche dann nach, wer bin ich eigentlich, ist
yes.
in so einem Moment. Was ist da in dir vorgegangen? Was hast du da für eine Identität vorgefunden?
Ja, voll spannend. Ich habe mich nämlich dann eigentlich zum ersten Mal wirklich gefragt, wer bin ich?
Hm.
Und wer möchte ich auch eigentlich sein? Und weil meine Welt war wirklich bis zu dem Zeitpunkt so klein. Sie war so klein, da war so wenig da. Ja, man hat halt irgendwie Freund, man weiß nicht, schlaft halt miteinander, man weiß nicht, geht essen oder macht halt irgendwas, was man halt so macht. Mhm. In der Beziehung aber, und man lebt halt in diesem kleinen Ort, ich bin eben am Land aufgewachsen und that's it. Und jetzt war ich irgendwie 3000 Kilometer von daheim entfernt und habe so gemerkt, aber die Welt bietet so viel mehr. Mhm. Und dann habe ich angefangen, wirklich Gott zu fragen. Also natürlich die Geschichte, wie Gott da begegnet bin. Ist natürlich auch sehr spannend, weil bis zum Zeitpunkt habe ich gerade, oder seit meinem letzten, sage ich mal, Kirchenbesuch habe ich gerade schon ein bisschen ignoriert, wenn man so will.
Mhm.
Oder ja, konnte einfach nicht wirklich in Beziehung treten, habe mich auch sehr geschämt eben.
Mhm.
Für mich, ich habe mich wirklich von Gott eigentlich getrennt gefühlt tatsächlich.
Krass.
Und ich glaube, ich war auch getrennt von ihm so in der geistlichen Sphäre,
mhm.
weil ich habe ein richtig krasses Erlebnis gehabt. Immer wieder, auch schon in der Zeit, also in den Jahren davor, habe ich immer wieder versucht, mal Bibel zu lesen und zu beten. Und jedes Mal habe ich so richtige Panik bekommen, mhm. wenn ich die Bibel in die Hand genommen habe und habe sie immer weggelegt.
Mhm.
Und das kam wieder in Finnland und ich habe Todesängste gehabt. Ich so arg, ich habe dann bei meiner Mama angerufen. Sie konnte mir da nicht helfen. Dann habe ich bei meiner Tante angerufen. Meine Tante war so, Jascha, Billy, wir müssen gemeinsam beten.
Mhm.
Und ich war so, ha, lustig, ich kann doch nicht beten.
Mhm.
Und jetzt denkt sich jeder, wieso kannst du nicht beten? Ich konnte nicht beten, weil ich mich so unwürdig gefühlt habe, mit wer ich bin, zu Gott zu beten.
Mhm.
Und in dem Moment hat sie dann gesagt, aber welche andere Möglichkeit gibt es?
Mhm.
Und dann hab ich mich wirklich irgendwie in mir so gespürt, wenn das stimmt, was ich bis jetzt über Gott gewusst habe,
mhm.
glaube ich das auch und glaube ich, dass er wirklich über allen Mächten steht, dass er wirklich so der Mächtigste, der Schaffer des Universums ist.
Mhm.
Und wenn ja, bin ich bereit, dieses Risiko auch einzugehen, was es das heißt, mich ihm jetzt einfach mit all meiner Schwäche und meinen Fehlern und eben mhm. Versagen zu präsentieren. Und das habe ich dann gemacht, weil ehrlicherweise meine Angst auch so groß war und ich würde schon behaupten, es waren irgendwie auch dämonische
ja.
Sachen, weil es ist sehr interessant gewesen, wie sie mich war. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich habe dann mit ihr einfach mitgebetet, sie hat irgendwas vorgebetet, ich habe einfach mitgebetet. Und ich weiß noch genau, das war wirklich so in meinem geistigen Auge wie so ein Vorhang. Das ist so lustig, wie im Tempel. Der ist einfach vor mir weg. Und es ist wie so ein Licht so auf mich gestrahlt.
Wow.
Und es ist wirklich,
also ich habe Gänsehaut.
Ich auch. Und das war so arg. Und ab dem Moment habe ich einfach gewusst, wow, jetzt gerade ist wirklich irgendwie die Dunkelheit aus meinem Leben geflohen irgendwie.
Wow.
Natürlich ist dann nicht von heute auf morgen alles Licht. Also das ist ja auch ein Weg hin immer mehr zu Licht und zur Heiligkeit. Aber ich habe einfach gewusst, etwas ist gebrochen.
Wow.
Auch weil ich dann am Ende diese Demut auch gezeigt habe, vor Gott zu mit dieser Schwäche sein zu wollen und zu erkennen, dass ich es selber nicht kann, dass ich mich nicht besser machen kann.
Mm.
Und genau, und da hat es dann eigentlich meine Beziehung zu Gott wirklich angefangen und ich hatte diesen irrsinnigen Drang, Bibel zu lesen und was über Gott zu lernen und mich mit ihm auszutauschen
wow.
und irgendwelche Gedanken und Überlegungen mit ihm zu teilen. Ich war damals auch gar nicht kirchlich angebunden, weder in der Freikirche noch irgendwas. In Finnland gibt es auch also katholische Kirche ist sowieso sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert. Aber auch so, ich war im Kampf Gottesdienst gar nichts. Das war alles nur so Jesus and me. Und ich habe auch die Hälfte irgendwie vom christlichen Glauben überhaupt gar nicht verstanden. Aber ich war einfach so, okay, Gott, du bist mein Ein und Alles. Weil jetzt habe ich nämlich was gefunden, was ich immer gesucht habe. Ich habe mein ganzes Leben lang einfach diesen Moment der Heimat und der Umarmung gesucht und der Annahme und habe ihn nirgendwo gefunden.
Genau.
Und in dieser Begegnung war für mich einfach klar, okay, der Einzige, der das wirklich schenken kann, nämlich in Vollkommenheit und nicht nur unvollkommen wie wir Menschen, ist Gott selber.
Mm.
Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay Gott, was auch immer du möchtest, das mache ich. Weil mein Leben bis jetzt war nicht sehr erfolgreich, nicht, dass es nicht auch gute Dinge waren, aber nicht, das hat mich nicht dahin geführt, wo ich Frieden und Freiheit habe, also möchte ich dahin gehen, wo du möchtest. Und Gott war so, okay, let's go. Mhm. Und dann eben hatte diese ganzen Themen einfach wirklich aufgebracht.
Mhm.
Ja.
Also du und Gott hatten dann so ein One-to-One eine Zeit in Finnland. So
ja,
den Deep Dive.
Ja, voll.
In alle Themen. Was hast du ihm für Fragen gestellt? Mit was bist du zu ihm gekommen dann?
Ich glaube, die größte Frage, die mich wirklich echt beschäftigt hat, war so meine Identität.
Mhm.
Wer bin ich eigentlich? Weil bis jetzt habe ich versucht, mich über alles Mögliche zu definieren, aber wie siehst du mich? Du hast mich doch gemacht, du musst es doch wissen. So. Du hast den Code geschrieben für mich. Also wie funktioniere ich? Wer bin ich eigentlich? So, auch als Frau. Und ja, Das war eine der größten Fragen tatsächlich.
Was hast du für Wahrheiten über dich entdeckt?
Welche Wahrheiten haben wir entdeckt? Ich glaube tatsächlich eine der größten Wahrheiten, was auch wieder zu dem großen Thema, über das wir quasi sprechen, auch passt, war zu erkennen, was es heißt, wirklich Frau zu sein im Vergleich zum Mann und wie Sexualität da reinspielt, weil es ist ja offensichtlich ein Teil von mir als Frau.
Mhm.
Und was es bedeutet und vor allem, wie das dann auch gelebt werden kann in einer Weise, dass es mein Inneres nicht unterdrückt und dass ich es aus Angst oder Furcht oder irgendwie Zwang machen, leben muss, sondern wirklich in Annahme und in Liebe und in einer gewissen Wertschätzung.
Was hat dir da so geholfen? Also ist es wirklich so, der Heilige Geist hat dir was ein... Also wie war es für dich, dass du da... Was hast du da gelernt oder was... Was hat sich verändert? Was hast du anders verstanden?
Ja, also es war sehr spannend. Mir hat jemand ein Video geschickt.
Okay.
Ein Vortrag von Dr. Johannes Hartl.
Aus dem Nichts? Oder wussten die schon, dass jetzt was verändert
Nein,
ist bei dir?
Aus dem Nichts. Die Person kann sich heute nicht mehr daran erinnern.
Lustig.
Und weiß gar nicht, dass sie das geschickt hat. Witzig. Und der ist überhaupt gar nicht bewusst, dass sie so mitgewirkt hat in Gottes riesengroßen Plan mit meinem Leben.
Wow.
Das war ein Vortrag von Dr. Johannes Hartl. Das war so eine Vortragsreihe eigentlich. Da gab es 6 Videos. Mhm. Die gibt es jetzt leider nicht mehr online. Und die heißen, am sechsten Tag schuf Gott den Sex.
Aha.
Sehr witziger Titel und sehr provozierend und für mich sehr unangenehm zu lesen, weil für mich war das so, also ich konnte ja über diese Themen noch gar nicht reden. Ich war ja viel zu eingeschüchtert und unsicher. Für mich war das so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch aus deiner Jugend. Das ist ja spannend. Alles wird immer überdrüber sexualisiert und es ist das Normalste, quasi über Sex zu reden. Aber wenn es dann wirklich persönlich wird, dann weiß fast keiner, wie er damit umgehen soll, weil es eben so oberflächlich ist und nicht persönlich. Und die mir das angehört und habe eine Stunde lang durchgeheult bei diesem Vortrag.
Fühle ich.
Und das war halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was drin war, aber er hat auf jeden Fall so beschrieben, irgendwie das Design, wie Gott eben Mann und Frau geschaffen hat, so das Alte Testament natürlich, die ersten Kapitel auch zitiert und hat es so beschrieben. Und in mir ist einfach irgendwie dieses Licht aufgegangen und ich habe gedacht, ja sicher, und deswegen konnte ich mich nicht so drauf einlassen. Weil das ist eigentlich der Rahmen dafür und so sollte das aussehen und nicht so, wie ich es irgendwie von der Gesellschaft so als Bild mitbekommen habe. Und es war so spannend, weil ich war eben noch in dieser Beziehung mit diesem Mann, der war halt 3000 Kilometer weit weg und ich war eben in Finnland. Und es war dann so, dass am Ende des Videos hat er so wortwörtlich gesagt, und wenn du in einer Beziehung bist, dann schreib die SMS noch heute. Und das war spannend, weil erstens, ich konnte schon mit ihm telefonieren, aber der war in der Arbeit. Das heißt, ich konnte nur in dem Moment, wo ich gerade war, eine SMS schreiben.
Mhm.
Und zweitens, es war so spannend, weil eben der Johannes Hartl so ganz klar motiviert hat, hey, wähl den richtigen Schritt, sei mutig. Und ich wollte mutig sein, weil ich erkannt habe, das ist das, was ich mir Ewigkeiten gesehen habe. Jetzt habe ich endlich eine Antwort. Und dann habe ich SMS geschrieben und gesagt, du, wir werden ab jetzt nicht mehr miteinander schlafen. Und wir haben dann auch darüber geredet und er hat mich sehr gern gehabt und er hat das dann auch angenommen und akzeptiert. Und
ja,
krass. War anfangs mal sehr einfach, natürlich, weil wir waren eh so weit getrennt und dann, genau.
Ja, du bist eh in Finnland, logischerweise.
Und ja, das krass. Ist sehr spannend, weil ich weiß nicht, was jetzt die Zuschauer da denken, wenn sie das jetzt hören. Ob für die das so klar ist, dass das dann so quasi heißt für immer, bis wir heiraten. Aber ich habe damals eine Freundin gehabt und nach ein paar Monaten war sie so, ja, aber du schlafst schon irgendwann mit ihm. So, nein, also wirklich nicht, also außer wir heiraten. Und sie so, gar nicht. Ich so, ja, was heißt denn gar nicht? Gar nicht, das gar nicht. Und da habe ich schon bemerkt, wie konträr das ist zum Rest dieser Welt.
Mhm.
Aber mit welcher Stärke ich das auch sagen kann, weil ich eben beides kenne.
Mhm. Das heißt, für dich war es in dem Moment fast eine Erleichterung eigentlich, sozusagen.
Ja.
Jetzt habe ich gesehen, das Gutes in der Ehe zu machen und nicht vorher.
Ja.
Ist ja eigentlich Wahnsinn, weil es eben so konträr der Zeit ist.
Mhm.
Wie ging es dir dann damit? Also die nächste Zeit, war das dann, blieb das so oder wie war es für dich?
Also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin bis heute weiterhin dieser Entscheidung treu.
Ja.
Ich meine, anfangs war es mal einfach, kein Thema mehr am Anfang für mich. Deswegen war es einfach mal eine Erleichterung. Natürlich über die nächsten Monate, es war schon herausfordernd, weil besonders als die Beziehung zu ihm dann irgendwann, die irgendwann beendet habe, man erinnert sich einfach, der Körper speichert, also für uns Frauen, da gibt es Forschungen drüber, ich konnte jetzt nicht genau irgendwie auswendig, aber Männer können wirklich mit einer Frau schlafen und bei ihnen ist das im Körper irgendwie nicht so abgespeichert, aber für uns Frauen, das ist in allen Körper, Geist und Seele, ist das ist ja wie ein Bund, so ein Covenant, das ist einfach, das bleibt in uns und das fand ich anfangs schwierig, weil ich gemerkt habe, okay, und ich habe extreme Angst gehabt, wenn ich jetzt dann irgendwann einen Mann kennenlerne, der auch gläubig ist und der auch ähnlich leben will wie ich, wird er mich denn annehmen? Also ich muss schon sagen, ich habe da schon eine Zeit damit gekämpft, irgendwie jetzt, ich nenne es jetzt mal so, unrein zu sein. Und ich habe schon gewusst, okay, Gott hat mir verziehen. Und ich glaube, ich habe mir selber eine Zeit lang einfach das nicht verziehen. Und das hat dann aber Jahre gebraucht, aber das, wo ich dann auch andere Männer kennengelernt habe und Gespräche auch mit anderen Leuten allgemein gehabt habe, bin ich auch und auch mich ausgetauscht habe und gemerkt habe, ich bin ja nicht die Einzige, die so auch, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, aber derjenige, der mich dann zur Frau nimmt, der wird es auch mich auch mit dem 100% nehmen müssen. Und wenn nicht, dann ist es auch ein Problem, das er zu lösen hat. Also ich bin es auch wert, mit dem in meiner Vergangenheit komplett angenommen zu sein. Und es ändert nichts. Und vielleicht sollten wir das nochmal sagen. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört, der in derselben Position ist, an diesen Schritt gegangen ist oder geht, eben auch mit also Vergebung und dann weiterzugehen, wir sind 100% reingewaschen. 100%.
Ja.
Wir sind ein neuer Mensch. Natürlich speichert unser Körper was und wir haben Erinnerungen und manche Dinge sind vielleicht anders wie für jemanden, der nie mit jemandem geschlafen hat, aber wir sind vollkommen, unser Würde, unser Wert, und dem, der ist vollkommen wiederhergestellt.
Amen. Das ist wirklich, ja, bewegend. Ich würde dich voll gerne fragen, ob du so für jemanden, sagen wir, der das entweder gar nicht nachvollziehen kann, was du jetzt damit meinst, dass du das schön findest, zur Ehe zu warten. Und auch, ja, jemanden, der es vielleicht schon tausendmal gehört hat, aber nicht wirklich viel damit anfangen kann. Was findest du denn daran schön? Was hast du denn da für einen Schatz entdeckt, den du vielleicht vorher auch schon gehört hattest, aber nicht nachvollziehen konntest oder verstanden hast? Was ist es? Was hast du da? Ja.
Also einerseits, was man gesellschaftlich und was du sicher auch bestätigen kannst, ein großes Thema ist wirklich dieser Druck, gut im Bett sein zu müssen oder dies und die. Man muss irgendwie alles am besten kennen, können und wollen, und das ist eigentlich sehr, sehr verrückt. Und ich finde den Gedanken schön, wenn ich in das Eheleben starte mit diesem Gegenüber, der auch mit diesem Ziel ganz neu reinstartet. Wir starten einfach bei Null. Und wir haben den Rest unseres Lebens Zeit, um einfach das schönste Sexleben zu entdecken. Und da muss man nichts beweisen. Und das ist auch das Schöne, wieder zurück zu dem Thema Vertrauen. Weil ich darf irgendwie Fehler machen, schüchtern sein, etwas, also so diese Sachen, die so, das ist so das Besondere. Und eben, ich teile es nur mit dieser einen Person. Und das finde ich auch schön, weil ich nicht glaube, dass das Intimste und Wundervollste von mir, das ich irgendwie als Frau schenken kann, eben die Sexualität, dass die für die Welt bestimmt ist. Geht niemandem was an, außer dem Menschen, dem ich auch am Ende die Erlaubnis dazu gebe. Und ich glaube, wir kennen das alle, verletzt worden zu sein. Und man, wird auch in der Ehe vom Partner verletzt, so ist es nicht, aber dieses Risiko einzugehen, ich teile jetzt was und dann endet es in ein paar Monate, weil man hat keine Lust mehr aufeinander. Mhm. Und nein, also das möchte ich nicht. Das bin ich mir wert zu sagen. Und auch zu sagen, hey, ich sehe meinen Wert und der andere muss sich schon auch bemühen. Also er muss mich gut behandeln und das Gute für mich wollen und ich muss das sehen, bevor er das auch bekommt und eben am Ende auch mir einen Heiratsantrag machen und irgendwie bereit zu sein, das Leben zu teilen und nicht nur so, ja, kriegt man eh einfach so. Also, ja.
Ich würde sogar auch sagen, wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube oft, und es kann jetzt Sex sein, aber es kann auch vieles anderes sein, dass wir Dinge machen, um zu. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Sex sind, ich schlafe jetzt mit ihm, damit er mich liebt. Hm. Oder damit er dann mit mir zusammen sein will. Oder damit wir dann irgendwann heiraten. Mhm. Oder ich mache jetzt das und das, damit ich dann geliebt bin und Aufmerksamkeit bekomme.
Ja.
Und ich glaube, das ist so für mich dieses Geniale, dass ja, das Christentum Sexualität total hochhält und feiert und sagt, das ist eigentlich, also der Kern davon, so wie es ich verstehe, ist, dass es ein Geschenk ist. Mm. Also ich finde ganz oft so in jetzt dem meisten, was ich so darüber höre, in der Welt, also so im normalen Gespräch quasi, außerhalb von Kirche, höre ich es vielleicht nicht so explizit, aber oft finde ich, benutzen wir das so. Also du hast vorhin auch schon so erwähnt, so ich frage mich ja in dem Moment nicht, ich verschenke jetzt mich an diese Person ganz, wie ich bin, sondern ich will was haben. Entweder will ich Liebe haben, ich will Bestätigung haben oder ich will Leidenschaft oder Pleasure haben. Mhm. Es ist fast mehr Konsum,
ja.
Auch wenn ich es gar nicht so vielleicht ganz bewusst mache, aber ich hole mir was. Es ist nicht ein Geben, sondern ein Nehmen.
Oh, gefällt mir.
Und ich finde, das ist so das, was ich wunderschön finde an dem Kern von, also wir haben in der katholischen Kirche ja diesen Begriff Theologie des Leibes, ich weiß nicht super viel darüber, aber das ist etwas, das ich davon so mir mitgenommen habe. Der Kern davon ist,
das Verschenken.
Der Ruf ist, dich zu verschenken, aber eben in, wie du gesagt hast, in einem Kontext, wo du sicher bist, dich ganz zu geben, weil nicht jeder Kontext ist so safe, dass du halt alles von dir gibst, weil wenn du dich ganz gibst und dann am nächsten Tag ist der weg, so boah, das ist eins der schmerzhaftesten Dinge, die dir passieren können.
Ja, und um nicht zu schenken, muss ich auch irgendwie mich haben oder bei mir sein. Und was ich da auch schön finde in dem Zusammenhang ist auch irgendwie die Selbstkontrolle, weil auch jetzt unabhängig vom Glauben, das ist natürlich eine Tugend, Selbstkontrolle, aber es ist auch allgemein, wir wissen, dass wenn wir die ganze Zeit, keine Ahnung, einen Burger essen gehen, wenn wir wollen, die ganze Zeit, das wird uns vielleicht nicht so gut tun. Und diese Enthaltsamkeit hat wirklich eine irrsinnig große, einen großen Schatz auch, dass wenn ich Zeiten der Enthaltsamkeit lebe, dann auch wirklich die Zeiten, die ich aber mich wieder schenke, die sind dann wirklich fruchtvoll. Oder so stelle ich es mir zumindest vor und so habe ich es in anderen Lebensbereichen, erlebe ich es auch tatsächlich. Ja.
Total. Ja. Und was ich mir auch manchmal gedacht habe, ist, also weil man könnte jetzt ja sagen, okay, wenn ihr jetzt committed seid, ihr seid zusammen, fix zusammen, ihr wisst eh, ihr wollt für immer zusammen sein, warum müsst ihr jetzt zur Ehe warten? Meine Antwort ist dann immer so, dass die Ehe eigentlich, da gebe ich dieses Versprechen, das ich dann ausdrücke. Und wenn ich es vorher ausdrücke, was ich, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so rüberbringen kann, aber so für mich ist es manchmal so, ich sage was mit dem Körper, aber das Versprechen gebe ich vorher. Also wenn ich mich hingebe mit meinem Körper.
Ja, ja. Gibst du auch in dem Moment ein Versprechen? Also es ist ja eigentlich, du gehst halt schon aufs Ganze, ohne, ja, das stimmt schon, eigentlich ohne, dass du es... Ja, voll. Meine Antwort darauf ist eigentlich, also zumindest in meinem Umkreis, bei den, sage ich mal, katholischen Paaren, die ich so kenne, oder wenn man mich fragt, bei einer Freundin
also
vielleicht
oder so.
Also ich
frage dich jetzt, Belinda.
Dann, würde ich dir sagen, ganz wirklich ganz frech, ja, dann heiratet euch jetzt. Heiratet in den nächsten 3 Monaten, man muss keine große Hochzeit machen, bitte. Kirchlich, standesamtlich, einfach, das ist schnell erledigt, macht's es doch, wenn ihr euch entscheidet. Warum nicht gleich das Beste... Weil die Sache ist halt auch, warum sich auch das Schönste vorenthalten? Und es ist einfach das Leben in der Ehe. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist nicht immer schön, weil es ist viel Arbeit. Ja, aber Schönheit ist nicht immer nur alles ist nett und angenehm und lustig. Und ich glaube schon, dass die Ehe das Schönste sein kann, wenn man sich dafür entscheidet. Und ich finde auch, dass du desto eher, desto besser. Aber natürlich muss man auch bereit sein. Und ich sage, wenn du nicht bereit bist, zu sagen, hey, ich heirate, dann bist du sicher nicht bereit, deinem Körper hinzugeben. Weil was kann passieren? Du kannst zum Beispiel schwanger werden, dann hast du schon wieder das Problem, dann was dann? So, also es ist ja nicht nur das Miteinander schlafen, es ist ja auch der Aspekt der Fortpflanzung, den kannst du dann nicht mehr rückgängig machen. Der ist dann schon passiert und ja.
Weißt du, was ich bei dir irgendwie toll finde? Dass ich, wenn du drüber sprichst, obwohl du quasi auch schmerzhafte Erlebnisse hattest und ja auch dein Leben radikal geändert hast, ich meine bei dir zu spüren, dass du einen sehr positiven Zugang zu Sexualität hast. Also ich nehme jetzt nicht wahr, dass du sagst, alles schlecht, total runter, weg damit, so darf ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich gläubig und gehe in die Kirche, sondern dass, also wenn ich dich so wahrnehme und ich höre, dass du sagst, das ist wunderschön. Und ich habe jetzt verstanden, in welchen Rahmen das gehört. Stimmt das so? Ja, also voll. Hast du weiterhin einen positiven Zugang dazu? Hast du damit, war das auch ein Weg oder war das irgendwie trotzdem dann so?
Also es war sicher ein Weg. Es war sicher ein Weg und da eben, weil du vorher mal so Theologie des Leibes angesprochen hast, war sehr spannend, bevor ich katholisch geworden bin, also wo ich einfach noch freikristlich war und in der evangelischen Kirche eine Zeit lang, ich habe immer wieder dann natürlich, als ich meinen Glaubensweg so begonnen habe, eben mit Gott, mit Menschen Gespräche geführt und ich bin immer wieder draufgekommen, dass ganz viele gläubige Menschen gar nicht so leben. Und das hat mich schon irritiert, weil für mich war seit dem Zeitpunkt mit diesem Video von Dr. Johannes Hartl und dieser Geschichte ganz klar, das ist der richtige Weg. Und dann habe ich schon gesagt, okay, lieber Gott, ist das jetzt wirklich so oder verstehe ich das jetzt falsch, aber du wirkst doch nicht so was Krasses in mir, dass mir dann die Hälfte der christlichen Community sagt, das ist eh nicht so. Und aber Gott hat mich immer wieder bestärkt darin, nein, das ist der richtige Weg. Und erst als ich katholisch wurde und diese Theologie des Leibes kennengelernt habe, also einfach die quasi Sexuallehre der katholischen Kirche, die der Papst Johannes Paul II. Quasi verschriftlicht hat, habe ich gemerkt, hey, doch, das ist schon eine Lehre. Die Katholiken haben den Mut, sie als solche auch anzusprechen. Und es ist so schön, weil das hat mir halt diese Bestätigung gegeben, hey, ja, es ist richtig so. Und dann habe ich mich natürlich vertieft und habe das mehr gelesen. Also das Originalstück ist eher nicht so die leichte Kost, ist fast gar nicht zu lesen. Aber es gibt zum Beispiel einen englischen, es gibt das Buch auf Englisch etwas leichter, immer noch ein bisschen kompliziert. Und dann gibt es eben einfache Bücher, zum Beispiel auch von Father George Elspeth vom Zentrum Johannes Paul II. Der hat ein Buch geschrieben, God, Sex and Soul. Das ist zum Beispiel auch sehr einfach, wirklich die Theologie des Leibes in ja, verständlicher Weise für uns jetzt und für die Jugend auch. Ja, voll.
Was sind, sagen wir mal, drei Dinge, die du deinem jüngeren Ich heute sagen wollen würdest, rund um dieses Thema? Was wären so drei Sätze, die du reinsprechen wollen würdest?
Das erste wäre ganz sicher, du bist wunderschön und nichts kann das ändern. Das zweite wäre, du bist so wertvoll, dass Jesus wirklich am Kreuz bis ins Äußere gegangen ist, so um dich zu erreichen. Und das dritte, oh, das ist gut, ich würde mir wahrscheinlich sagen, hab Vertrauen und Hoffnung, weil es wird sich erfüllen. Ich wünsche mir natürlich auch irgendwie mal eine Familie und so. Und das ist natürlich schon schwierig auch dann, vor allem wenn man dann eh schon mal so intim war und eben, wie gesagt, wir merken uns das und wir wissen, wie sich das irgendwie, wir können uns daran erinnern. Und ja, und weil ich einen positiven Zugang zu diesem Thema habe, wünsche ich mir das auch. Und dieses Aushalten und wissen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gerade noch nicht da. Mhm. Das ist auch irgendwie so ein, ich würde mir sagen, hab Vertrauen und Hoffnung. Gott hält seine Versprechen.
Hm. Belinda, wir sind schon am Ende von dieser herrlichen Stunde mit dir. Meine Schlussfrage ist immer dieselbe. Der Podcast heißt Unverschämt katholisch. Du bist für mich unverschämt katholisch. Du bist, stehst total zu deinem Glauben. Du bist ganz selbstverständlich. Du selbst mit deinem katholischen Glauben. Warum bist du unverschämt katholisch?
Ich würde sagen, ich bin unverschämt katholisch. Ja, weil es der einzig richtige Weg ist, zu leben.
Schön. Ich finde, man kann bei dir wahrnehmen, dass du ja eine Fülle gefunden hast und dass du glücklich bist, obwohl du auf manches, was du schön findest, gerade noch verzichtest. Und ich finde, das ist eigentlich krass, weil ich finde, wir sind in einer Zeit, wo wir meinen, wir müssen sofort alles haben. Wir können auf Klick quasi jedes Bedürfnis stillen. Und ich finde, du bist so ein Zeugnis, ja, hinzuhören auf die wahre Sehnsucht, ehrlich zu werden, auch diese Wüstenerfahrung, die du geteilt hast, so einmal dir selber zu begegnen. Hey, wie bin ich eigentlich? Was geht da eigentlich in mir vor? Boah, das ist in der heutigen Tage, in der heutigen Zeit echt eine Herausforderung, so ehrlich mit sich selbst zu werden. Und wir haben so viele Ablenkmöglichkeiten. Ich finde es großartig, dass Gott mit dir diesen Weg gegangen bin. Ich danke dir, dass du so ehrlich und vulnerabel mit uns geteilt hast. Und ja, möge Gott deinen weiteren Weg segnen.
Danke.
Danke, Beli.